Wer hat denn vor heute schon mal was von Henry Nouwen gehört? Ja, das sind doch eine ganze Reihe. Ich vermute, dass die allermeisten dieses Buch mit ihm verbinden. Nimm sein Bild in dein Herz. Das ist das, was am bekanntesten wurde, was eine große Wirkung hatte, auch in Amerika. Hillary Clinton berichtet, dass in der Zeit ihrer Ehekrisen, ihr wisst, Monika Lewinsky und so, dieses Buch für sie das wichtigste Buch gewesen sei. Und weil dieses Buch so wichtig war und so erfolgreich war, hatte Henry Nouwen vor, darüber einen Film zu drehen und flog nach St. Petersburg. Und auf dem Flug, quasi im Zwischenstopp in den Niederlanden, ist er verstorben an einem Herzinfall. Nur so als kleine Anekdote. Henry Nouwen war ein Vielschreiber. Ab 66 hat er begonnen, seine inneren Auseinandersetzungen, seine persönlichen Fragen in Büchern zu verarbeiten. Über 40 Bücher hat er geschrieben und immer geht's darum, wie geistliches Leben aussehen kann, Spiritualität. Nach seinem Tod sind nochmal 27 weitere Bücher allein in Deutschland veröffentlicht worden von der Henry Nouwen Stiftung und der Henry Nouwen Gesellschaft. Und das Sympathische daran ist, dass nie ein akademischer Theologe, kein Elite-Theologe schreibt, sondern immer ein Mensch und ein Christ, einer, der ganz ehrlich seinen Weg mit Gott sucht. Und keine Angst vor den Büchern, jeder von euch wird alles verstehen. Er schreibt sehr verständlich und sehr menschlich. Mit seinen Büchern hat er einen ganz großen Einfluss entfaltet, auch in evangelische und evangelikale Kreise hinein. Durch seine Bücher können wir heute sehen, wie dieser Mann Gott verstanden hat, was er geglaubt hat, was ihm geistlich geholfen hat, wie er sich richtiges Christsein vorgestellt hat. Stellen wir uns mal sein großes Lebenswerk vor, sein geistliches Lebenswerk, wie so ein überdimensional großes Gemälde, auf den es Spannungen gibt, auf den es aber natürlich auch ganz viele verworrene Zusammenhänge zwischen seinen Gedanken und Büchern gibt. Was ich heute in dieser Predigt machen kann, ist eigentlich nicht alles zu zeigen, sondern ich kann nur wie mit einer Taschenlampe auf dieses große Gemälde seines Lebenswerks so mal die Taschenlampe anmachen und seinen kleinen Kreis beleuchten. Ein paar kleine spannende Ausschnitte, von denen ich hoffe, dass sie für uns irgendwie nützlich sind. So als Appetizer. Und wer dann Hunger bekommt, der muss sich eben selber auf den Weg machen und eines der Bücher mal lesen. Ich habe drei Themen rausgesucht, von denen ich denke, dass die für den Henry Nouwen wichtig waren. Ich will davor jeweils einen passenden Bibeltext stellen und dann den Nouwen selber zu Wort kommen lassen. Also, ich habe mir es ganz leicht gemacht. Heute gibt's keine Predigt, sondern eher so eine Lesung. Die drei Themen sind Beten, wie Gott mich sieht und wie wir als Christen leben sollen. Schauen wir uns die Themen mal gleich an. Ich brauche den Dings da. Ja, und schauen wir durch die Brille von Henry Nouwen. Das ist nicht die Originalbrille, die ich da habe, aber es ist eine Brille, eine katholische Brille, durch die wir heute sehen auf Gott. Eine Brille, die schon einige Jahre alt ist, die einem Priester gehört hat, aber genauso einem Psychologen. Es ist die Brille von einem gelehrten, klugen Mann, der aber gleichzeitig ein Mensch ist, der sehr kritisch sich selber angeschaut hat und zeitlebens immer wieder unter sich gelitten hat. Und immer wenn ich sie aufziehe, dann lese ich was vor. Das erste Thema, Beten. Ein Bibelwort aus Lukas 6 dazu. In dieser Zeit stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht. Jesus, das wissen wir, war zeitlebens umringt von Menschen, aber er hat sich selber und er hat seinen Glauben und seine Gottesbeziehung nicht verloren, sondern hat immer wieder längere Zeit gebetet. Und wir haben es gerade in dem Lebenslauf schon gehört, wie Jesus hat auch Henry Nouwen ein öffentliches Leben voller Begegnungen und Verpflichtungen erfolgreich und wichtig geführt. aber es hat ihn nicht glücklich gemacht. Er blieb immer mit sich unzufrieden, unruhig und ängstlich, und er hat über sich geschrieben: Ich suche immer noch den inneren Frieden, ein fruchtbares Verhältnis zum Nächsten und die Erfahrung Gottes. Und er hat geahnt, dass er sich diese Erfahrung Gottes selber nicht schenken kann. Deswegen hat er beschlossen, 1974 bei diesen schweigenden Trappistenmönchen Gott zu suchen und vielleicht irgendwie einen Anteil zu kriegen an deren Frömmigkeit, die auf ihn irgendwie rüberschwappt, und dort Antworten zu finden auf seine Fragen. In der ersten Zeit dort im Kloster hat er wieder mal ziemlich selbstkritisch und unzufrieden aufgeschrieben: Ich habe so viele Ideen, über die ich schreiben, so viele Bücher, die ich lesen, so viele Fertigkeiten, die ich erwerben möchte, und so viele Dinge, die ich jetzt oder später anderen sagen möchte, dass ich einfach nicht sehe, wie Gott rings um mich ist. Ich will immer sehen, was vor mir liegt. Aber ich übersehe ihn, der mir so nahe ist. Eigentlich will der Henry Nouwen Gott erleben, aber seine Gedanken und sein Herz sind irgendwo ganz anders. Vielleicht geht's uns manchmal genauso. Und vielleicht hat der Nouwen dann überlegt, wie er all die Ablenkungen, die ihn von Gott ablenken, wie er die ausmerzen, abstellen kann. Aber er hatte dann eine ganz andere Idee. Ich könnte doch alle meine Gedanken, Vorstellungen, Pläne, Vorhaben, Sorgen und Anliegen, statt sie auszuschließen, einschließen und zum Gebet machen. Anstatt meine Aufmerksamkeit allein auf Gott richten zu wollen, könnte ich meine Aufmerksamkeit auf all das richten, an dem ich hänge, und es den allumfassenden Armen Gottes übergeben. Das wurde für ihn ein ganz wichtiger Gedanke zum Thema Gebet. Vor Gott nicht brav sein, keine tollen Worte verlieren, nicht so tun, als ob, nicht sagen, was man im Gebet eben sagen soll oder muss, sondern alles, was ist, einfach ganz ehrlich sein lassen vor Gott. Alles, was ist, Gott sagen, das Schöne und auch das, was Gott womöglich hässlich und schlecht findet. Wir neigen immer dazu, dem Herrn nur das zu zeigen, bei dem es uns wohl zumute ist. Aber je mehr wir wagen, ihm unser ganzes zaghaftes Ich zu entdecken, desto mehr werden wir erfahren, dass seine Liebe, die eine vollkommene Liebe ist, alle unsere Furcht vertreibt. Der Abt des Klosters hat ihm den Rat gegeben, jeden Tag eine feste Zeit für so ein ganz, ganz ehrliches Gebet vor Gott einzurichten und sich durch nichts und niemand von dieser Zeit abbringen zu lassen. Er würde dann allerdings, hat er ihn gewarnt, vielleicht auch was merken von seiner eigenen Unfähigkeit, die Probleme der Welt und die eigenen Probleme zu lösen. Aber aus der Erfahrung der eigenen Ohnmacht könnte der Glaube an Gott wachsen. Und so war es dann auch. 1979 schreibt Nouwen: Wir selber können nicht beten, aber der Geist Christi kann in uns beten. Wir können weder Frieden noch Freude schaffen, aber der Geist Christi kann uns mit seinem Frieden und seiner Freude erfüllen, die nicht von dieser Welt sind. Der Geist Christi verzehrt mit seinem Feuer unsere vielen Befürchtungen und Ängste und macht uns frei für jedes Werk, zu dem wir gesandt werden. Ganz viel Gottvertrauen. Vielleicht vermittelt uns der Nouwen da eine wesentliche Erfahrung. Ehrliches Gebet hat was Klärendes, vielleicht auch was Ernüchterndes, aber ehrliches Gebet führt uns in die Gotteserfahrung und ins Gottvertrauen, statt in irgendein übersteigertes Selbstvertrauen. Ich habe alles im Griff. Also Fazit: Beten heißt ehrlich vor Gott auspacken und damit rechnen, dass Gott dann uns packt durch seinen Geist und dass er an uns und dann durch uns wirkt. Mein zweites Spotlight, wie Gott mich sieht. Auch dazu Bibelworte, in dem Fall zwei Bibelworte, die sich widersprechen, aber wenige Verse voneinander entfernt stehen. Worte Jesu an Petrus. Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Und ein paar Zeilen weiter hinten sagt Jesus zu Petrus, weg mit dir, Satan, du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Du verstehst Gottes Gedanke nicht, weil du nur menschlich denkst. Merkt ihr die Spannung zwischen diesen zwei Bibelworten? Was stimmt denn jetzt eigentlich? Ist der Petrus der Fels, auf den Gott seine Kirche baut und das Papsttum sich gründet? Oder ist er der Satan, der alles kaputt macht? Oder ist er irgendwie beides zugleich oder kurz hintereinander? Wie schnell schlägt eigentlich Jesus Stimmung in Bezug auf diesen Menschen Petrus um? Wie ist es, wenn wir das auf uns projizieren? Wie ist es mit Gott und wie sieht er uns? Sind wir zutiefst wertvolle, gute, liebenswerte, von Gott geliebte Menschen? Oder sind wir mitleidenswerte Sünder, die ständig versagen, die Schlechtes tun, die Gott immer wieder neu nur enttäuschen? Eine Frage, die den Nauen sein Leben lang gequält hat, ist die Frage danach, was Gott von ihm denkt, wie Gott über ihn denkt. 1966, in seinen ersten Jahren als Dozent, entdeckt er unter seinen Studenten was er auch von sich selber kennt. Sie hatten sich von einer Mauer von Verboten umschlossen gefühlt und Gottes grausame Allmacht, sein Allwissen und seine Allgegenwart hatten ihnen ihre Selbstachtung geraubt. Mit ihrer armseligen Nacktheit, dem aufdringlichen, alles durchdringenden Auge Gottes ausgesetzt, hatten sie sich ihrer Identität im Innersten beraubt gefühlt. Ein ganz anderes Empfinden von Ehrlichkeit vor Gott, nämlich entlarvt sein, bloßgestellt dastehen vor Gott, der alles sieht, Gott, vor dem er Angst hat. Der Psychologe Henry Nouwen vermutet da einen Zusammenhang zwischen so einem negativen Gottesbild zu schlechten oder zwiespältigen Vatererfahrungen. Und er sieht in so einem Glaube, wie er den unter diesen Priesteramtskandidaten gesehen hat, eine Gefahr für die Entwicklung von einem gesunden Selbstwertgefühl und einer autonomen, selbstständigen Persönlichkeit. Wie ist das mit Gott? Ist Gott wie so ein Vater, wie sein Vater, der ihn immer wieder verachtet hat? Muss man sich Gottes Liebe verdienen? Kann man sie sich verspielen? Wie muss man sich eigentlich verhalten, dass Gott mit einem zufrieden ist? Das waren nicht die Fragen des Theologen, sondern es waren die Fragen des Menschen. Und vielleicht waren die Fragen theologisch längst geklärt und beantwortet, aber das Herz hat's noch lange nicht kapiert. 1991 gibt Nouwen sich eine Antwort auf diese Fragen, und zwar mit diesem Bildband. Nimm sein Bild in dein Herz. Übrigens vorne gewidmet an seinen Vater in Liebe. Ein Bildband zum Gemälde von Rembrandt, Rückkehr des verlorenen Sohnes. Bildauslegungen. Nouwen schreibt dort: Ich bin es wert, dass Gott mich sucht. Kann ich dazu Ja sagen? Glaube ich, dass Gott wirklich den Wunsch hat, einfach bei mir zu sein? Hier liegt das Zentrum meines geistlichen Kampfes. Es ist der Kampf dagegen, dass ich mich selbst ablehne, mich selbst verachte und mich selbst nicht leiden kann. Es ist eine sehr ernste Schlacht, weil die Welt und ihre bösen Geister sich verschwören, dass ich mich für wertlos, nutzlos und belanglos halte. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist die Geschichte einer Liebe, die da war, bevor irgendeine Ablehnung möglich war. Und die noch da sein wird, nachdem alle Ablehnungen vergangen sind. Es ist die erste und immerwährende Liebe eines Gottes, der ebenso Vater wie Mutter ist. Da sind wir ganz nah bei den Themen der Lieder, die wir vorher gesungen haben, und beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ganze Leben Jesus und seine Verkündigung hat nur ein Ziel, diese unerschöpfliche, grenzenlose, mütterliche und väterliche Liebe seines Vaters offenbar zu machen und den Weg zu zeigen, der alle Bereiche unseres täglichen Lebens von dieser Liebe bestimmt sein lässt. Wie sieht Gott uns? Er sieht uns wie eine unbedingt ohne Bedingungen liebende Mutter, wie ein grenzenlos liebender Vater. Und alles, was geschehen kann, was man falsch machen kann, spielt eine absolut nachgeordnete Rolle. Gott ist wie eine unbedingt liebende Mutter, wie ein grenzenlos liebender Vater. Drittes und letztes Spotlight auf das Werk von Henry Nouwen. Als Christ leben in dieser Welt. Nochmal ein Bibeltext. Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt. Er ging an einen einsamen Ort und betete dort wieder mal. Simon und die anderen kamen ihm nach. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er antwortete ihnen, wir gehen woanders hin, in die Dörfer hier in der Gegend. Ich will auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu habe ich mich auf den Weg gemacht. Jesus zog durch ganz Galiläa, er verkündete die gute Nachricht in den Synagogen und er vertrieb die Dämonen. An der Stelle, die so ein bisschen wie eine Wiederholung der ersten Stelle aussieht, sehen wir, dass Jesus einerseits derjenige war, der den Rückzug gesucht hat ins Gebet, in die Stille vor Gott, der so ein Mystiker war, Gottesbegegnung ganz wichtig, und der aber auf der anderen Seite immer wieder sich rufen ließ in die Öffentlichkeit, zurückgegangen ist, um Menschen von Gott zu erzählen, um sie in Berührung zu bringen mit Gottes Kraft und sie dadurch zu heilen. Der Henry Nouwen gilt als moderner Mystiker, also als einer, für den die Stille, das Schweigen, das Gebet, das Bibellesen, das Leben im Dialog mit Gott unheimlich wichtig ist. Im Großteil seiner Bücher geht es um verschiedene Facetten von genau diesem geistlichen, spirituellen Leben. Aber er ist trotzdem keiner, der Weltflucht begeht. Er ist keiner, der nur in der Innerlichkeit auflebt. Er hat Klöster besucht. Einmal haben wir vorher gehört, er war noch ein zweites Mal ein halbes Jahr in einem Kloster, im gleichen Kloster, aber er ist immer wieder zurückgekehrt in das ganz normale Leben. Er ist nach Lateinamerika gegangen, er hat sich mit Armut und mit Gerechtigkeit auseinandergesetzt. Er hat Kontakte zu Martin Luther King gehabt und sich mit der Bürgerrechtsbewegung auseinandergesetzt. Und wirklich am Ziel seines Lebens war er eigentlich erst die letzten 10 Jahre. Nämlich dort in jener Lebensgemeinschaft von Behinderten und Nichtbehinderten in Kanada. Als er alles Akademische hinter sich gelassen hat, um mit Behinderten zusammenzuleben und sie zu pflegen, Schwerstbehinderte, mit denen er nicht reden konnte und die zu ihm nicht reden konnten. Dort ist er irgendwie aufgeblüht und hat dort seine wesentlichen geistlichen Erfahrungen gesammelt. Der Nouwen hat immer gewusst, das geistliche Leben ist nur ein Pol und es braucht dazu das soziale Leben, die Gemeinschaft mit anderen Menschen und das äußere Leben, wo ich irgendwo auch als Christ in der Welt Verantwortung übernehme. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Dem Vertrauen, der mich hält, das Gebet ins Leben nehmen. Dort gibt's 8 Kapitel, in denen es um Spiritualität, um geistliches Leben geht. Dann folgt das 9. Kapitel, Gemeinschaft, wo er beleuchtet, wie Christen miteinander leben können, solidarisch. Und dann kommt das Kapitel Tätigsein und Fürbitte, als die Aufgabe der Christen in der Welt. Und dort schreibt er, wir müssen Gebet und Leben miteinander verbinden. Je näher wir dem Herzen Gottes sind, desto näher kommen wir dem Herzen der Welt. und desto näher kommen wir den anderen. Geben wir Gott unser Herz, so finden wir, wonach unser Herz verlangt. Genau da werden wir auch unseren Bruder und unsere Schwester finden. Wir sind immer aufgefordert zu handeln. Unser Tun und Handeln entspringt im Grunde dem Wissen um die Liebe Gottes. Unsere Spiritualität sollte aus einem tiefen Leben mit den Armen hervorgehen. Eine Spiritualität des Daseins bei verwundbaren Menschen, das spricht aus seiner Erfahrung, und des Verwundbarseins mit ihnen. Dahin geht die große Reise. Spiritualität ist also kein frommer Ego-Trip. Es geht nicht um Selbstverwirklichung, darum, dass ich immer glücklicher und erfüllter werde, sondern es ist ein erster Schritt zur Heilung, da kommt was in Ordnung in mir und dann sollen aber andere Schritte folgen, Schritte, die heilsam sind für die Menschen um mich herum und für unsere Welt. Im Dienen gegenüber diesen Schwerstbehinderten in der Archigemeinschaft Daybreak hat der Nauen das praktiziert und hat gemerkt, wie ihn das auch geistlich inspiriert. Dort hat er die allermeisten seiner Bücher geschrieben. Im Eingangstext zu einem Bildband, es gibt noch einen zweiten über Jesus, da steht ein kurzes Zitat von Nauen. Die gesamte Botschaft des Evangeliums lautet in einem Satz, werdet wie Jesus. Die gesamte Botschaft des Evangeliums lautet in einem Satz, werdet wie Jesus. Leben in der Welt. Und im Buch schreibt er dann mehr dazu. Wir können uns nur schwer vorstellen, was das heißt, weil wir dazu neigen, einen großen Unterschied zwischen Jesus und uns anzunehmen. Jesus sehen wir als den allwissenden und allmächtigen Sohn Gottes, der für uns sündige und gebrochene Wesen in unerreichbarer Ferne bleibt. Aber wenn wir uns das so vorstellen, vergessen wir, dass Jesus kam, um uns sein eigenes Leben zu schenken. Er kam, um uns bis in die Liebesgemeinschaft mit dem Vater emporzuheben. Alles, was Jesus gehört, ist uns gegeben, damit auch wir es uns aneignen. Alles, was Jesus tut, sollen wir auch tun können. Spannend, oder? Und dann fügt er noch ein Bibelwort aus Johannes 14 dazu. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere vollbringen. Weiß nicht, wie es euch geht, aber in mir weckt dieses Bibelwort absolut Widerstand. Das ist zu groß, das kann ich eigentlich nicht wirklich glauben. Aber vielleicht ist gut, mit so einer übergroßen Glaubensherausforderung diese Predigtlesung zu beenden. Als Christ leben in dieser Welt heißt, Gottes Liebe an andere Menschen weitergeben, mich wie Jesus verhalten und damit rechnen, dass Jesus in mir ermöglicht, dass ich Gottes Werke tun kann. Große Herausforderung für unseren Glauben, aber soll ja auch was Spannendes geben. So. Nach der langen Predigt kommt jetzt ein Lied. Der Henry Nauen war Zeit seines Lebens ein Gottsucher. Glaube heißt Sehnsucht, war so eine Formulierung für ihn. Ich bin nie am Ziel und nie ganz angekommen. Deswegen jetzt ein Lied, wo es um diese Sehnsucht nach Gott geht. Meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück.